Ich lese Kolosser 3, Vers 12 und 13. Und wer die Bibel hat, kann das gern mitverfolgen. Ihr seid von Gott Erwählte, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Es ist auffällig, wie der Paulus, wenn er in diesen ganzen Aufforderungen inne uns ans Herz legen, dass wir uns verändern sollen, dass wir den alten Menschen ablegen sollen, in diesen ganzen Aufforderungen immer wieder zwischen denen sagt, wer wir sind. Das hätte er jetzt ja da gar nicht müssen, das hat er ja schon mal gemacht. Aber es ist wichtig, dass uns das auffällt, dass die biblische Ermahnung nicht davon ausgeht, dass der, der ermahnt wird, nur ständig unter Druck gesetzt wird, sondern dass der, der ermahnt oder ermutigt wird, ihm ständig gesagt wird, wer er eigentlich ist. Dass er eigentlich in einer bevorzugten Stellung ist, dass er in die Lage versetzt ist, das auch zu machen. Auserwähltes und heiliges Geliebte Gottes, sagt er da der Paulus. Fühlen wir uns da angesprochen? Was ist Ihnen Nacht durch den Kopf gegangen, wo Sie heute Morgen da reingekommen sind und begrüßt worden sind von da vorne? Entschuldigung, ich muss schnell nochmal. Ich komme jetzt da gerade ein bisschen durcheinander. Da. Was haben Sie euch gedacht? Also jemand hat mich ganz konkret darauf aufgefordert, ich soll doch die wegnehmen. Irgendwie der Eindruck, das passt nicht zu mir. Das bin nicht ich. Das ist nicht die Wirklichkeit, wie ich sie erlebe. Mit dem kann ich mich gar nicht identifizieren. Wenn ich ganz ehrlich bin. Es trifft vielleicht auf den neben mich zu, aber nicht auf mich. Für mich müsste es vielleicht ganz anders heißen. Für mich müsste ich vielleicht da vorne stehen, guten Morgen, begnadigter Sünder. Und das Wort Sünder soll ganz gross stehen. Da würde ich mich finden. Da wäre meine Identität. Ein begnadigter, aber ein grosser Sünder. Ich bin zu unvollkommen. Aber das sind wir eben nicht. In Gottes Augen sind wir Auserwählte, Heilige und von Gott Geliebte. Und wenn wir behaupten, und das würde ich auch behaupten, dass wir eine Gemeinde sind, die auf biblischem Fundament will stehen, dann müssen wir das, was Gott uns sagt, wer wir sind, in seinen Augen ernst nehmen. Und das sagt er uns. Das sagt der Paulus, und der Paulus hat schon gesagt, darum habe ich denn das noch angefügt. Das ist vielleicht ein bisschen fast provokativ für uns. Der Paulus hat nämlich schon im Kapitel 1, Vers 22 gesagt, weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Als sein heiliges Volk steht ihr jetzt rein und fehlerlos vor ihm. Wer es will nachlesen, kann es nachlesen. Kolosser, Kapitel 1, Vers 22. Hat das Wort Gottes Recht oder hat das Wort Gottes nicht Recht? Weil wir sind uns alle einig, das Wort Gottes hat Recht. Und wenn uns das Wort Gottes Recht hat und wir dem Recht geben, dann haben wir eigentlich eine Antwort. Wir sollen uns einfach freuen. Freuen, dass wir auserwählt, dass wir heilige, geliebte vom Schöpfer sind. Das ist eine bevorzugte Stellung. Egal, wie ich über mich denke, egal, wie unvollkommen ich auch noch bin, vollkommen werde ich erst im Himmel sein. Aber trotzdem sagt Gott das jetzt uns heute. Er sagt nicht, wenn ihr im Himmel seid, dann seid ihr heilig und auserwählt und geliebt von mir und dann seid ihr fehlerlos oder tadellos, wie das die Luther-Übersetzung übersetzt, und rein. Sondern Gott sagt das dir heute. Das bist du. Und wenn du bewusst in der Sünde lebst, dann gibt es nichts anderes, als die Sünde in Ordnung zu bringen. Aber grundsätzlich ist das die Sicht Gottes von mir. Und wenn der Paulus jetzt auffordert, was wir alles sollen anziehen, all die Tugenden, dann stellt er genau die Wirklichkeit uns wieder vor Augen, wer wir sind. Aber wir sind heilig und geliebt und auserwählt. Wir haben eine bevorzugte Stellung bei Gott. Und darum kommt er dann zu dem Erfolg, dass er uns sagt, wie unser Leben soll aussehen soll. Und wenn man das überseht, dann hat man nicht verstanden, wie Gott handelt. Also statt sich gegen die Wahrheit in falscher Demut zu wehren, sollten wir uns viel mehr darüber freuen. Statt als ein armer, geknickter Sünder über die Welt zu laufen, der von Minderwertigkeit fast unter dem Teppich läuft, sollten wir mit einem gesunden Selbstbewusstsein der Herausforderungen dieser Welt begegnen, im Wissen darum, unser Vater ist der Schöpfer vom Himmel und von der Erde. Und bei ihm bin ich geliebt. Und in seinen Augen bin ich tadellos, weil er mich tadellos gemacht hat. Nicht, weil ich tadellos wäre, sondern Christus hat mich tadellos gemacht. Wir sollten uns freuen und ich denke, die Freude, die wird auch in unserem Leben eine Ausstrahlung haben. Auch rundum. Die Leute merken, ob ich mit Minderwertigkeitsgefühl unter dem Teppich durchlaufe oder ob ich aus Freude und Dankbarkeit mich den Herausforderungen von dieser Welt und vom Leben stellen. Weil wir so sind, ist jetzt das eigentlich das, was der Paulus da sagen will. Sollen wir uns auch entsprechend anlegen? Ich weiss nicht, was Sie denken würden, wenn ich jetzt heute Morgen da reingekommen wäre mit einer Uniform von der amerikanischen Armee. Ich weiss nicht, was Ihnen durch den Kopf wäre. Ich glaube, viele von uns und vor allem von den Eltern, die wären vollends schockiert. Mit einem Recht. Oder mit der russischen Armeeuniform. Wäre vollends schockiert, die würde denken, was ist das für ein Verräter? Sie würde mir sagen, aber Jürg, du bist doch Schweizer. Wieso läufst du eine Uniform an von einer anderen Armee, von einer anderen Nation? Und übrigens würde ich auch verhaftet werden. Weil man nicht einfach mit einer Uniform in einem anderen Land, ich kann nicht mit einer Schweizer Uniform, Militäruniform auf Deutschland fahren, ich werde gerade gepackt. Das geht nicht. Das ist Landesfriedensbruch. Und umgekehrt auch. Es geht nicht. Es passt nicht zu mir, eine amerikanische Uniform. Jeder weiß das. Und genau um das geht es an Paulus. Und Paulus, er sagt, schaut, das, was ihr anziehen sollt, das muss zu euch passen. Das alte Kleid habt ihr abgezogen, ihr habt eine neue Uniform. Und wenn ihr nicht die neue anhabt, dann habt ihr ein unpassendes Kleid an. Das passt einfach nicht zu euch. Das müsst ihr abziehen. Ihr seid nicht mehr Bürger von der Schweiz, ihr seid nicht mehr Bürger von Deutschland noch von Amerika, sondern ihr seid Bürger im Reich Gottes und das Reich Gottes hat eine ganz eigene Kleidung. Mit ganz wohlklingenden Namen, die uns sehr lieb sind, wenn das an uns passiert. Herzlich oder aufrichtiges Erbarmen, Freundlichkeit, Demut oder Bescheidenheit, Sanftmut, Geduld. So ist unsere Uniform. So ist das Kleid. Das passt zu uns. Weil wir von Gott veränderte Menschen sind. Darum passt exakt die Uniform zu uns. Die andere passt nicht zu uns. Es ist wie ein Fremdkörper. Es ist nämlich, sind die Eigenschaften, die Gott selber und Gottes Wesen eigen sind. Gott ist freundlich. Er ist bescheiden. Er ist sanftmütig und geduldig. Und wir sind seine Repräsentanten auf dieser Welt. Wir sind die, die Gottes Freundlichkeit weitergeben. Gottes Geduld und Güte ist so gross, dass wir uns das fast nicht vorstellen können. Und es ist Gottes Güte und Geduld, die uns zur Umkehr leitet. Vielleicht vergessen wir das manchmal auch. Nicht Härte und das Gericht leitet uns zur Umkehr, sondern seine Güte und Barmherzigkeit. Denn der Paulus sagt der Römer, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Nicht Gottes Härte, nicht Gottes Gericht, sondern Gottes Güte, sein Reichtum an Güte und Geduld und Langmut. Weißt du nicht, dass dich das zur Umkehr zieht? Und nicht der Druck, nicht die Schläge, sondern die Güte Gottes, sagt der Paulus der Römer. Und die Güte Gottes hat sich ganz deutlich gezeigt in Jesus Christus. Da heißt es im Epheser, damit er zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte und gegen uns in Jesus Christus. Wenn wir die Güte Gottes verstehen wollen, dann müssen wir nur auf Jesus schauen. Was Gott uns gemacht hat in Jesus Christus. Wir haben das jetzt auch einleitend gehört. Er ist an unserer Stelle hingerichtet worden. Für uns geschlachtet. Für unsere Sünde. Das ist die Güte Gottes in unfassbarer Grösse. Und die Güte, Barmherzigkeit Gottes, die da greifbar und sichtbar wird für die ganze Menschheit, die will uns zur Umkehr bringen. Wir sind aufgefordert, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde und Geduld, wo wir selber bekommen haben, weiterzugeben. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, das ist aber eine fast unmenschliche Forderung. Wer kann denn das überhaupt? Vergessen wir nicht, unser Dank ist nicht leer. Wir müssen nicht etwas weitergeben, was wir selber nicht bekommen haben. Das ist nie Gottes Gedanke, dass er von uns etwas fordert, wo wir überhaupt nicht in der Lage sind, das zu machen. Den Dank hat er gefüllt. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Und mit dem Heiligen Geist heisst, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen sind. Und somit hat er in uns das ganze Potenzial hineingelegt, dass wir Gottes Eigenschaften können ausleben können. Und darum fordert uns der Paulus auf, macht es doch jetzt auch. Denn wenn jemand die Voraussetzungen hat, so zu leben auf dieser Welt, dann sind es einzig und allein die, die zu Jesus Christus gehören, die erlöst sind. Wir müssen nichts weitergeben, wo uns Gott nicht schon vorher geschenkt hat. Und jetzt folgt der Vers 13. Das ist, habe ich auch den Eindruck, wie eine praktische Anleitung zum Vers 12. Wie tun wir denn das praktizieren, die Güte, die Barmherzigkeit und Milde? Indem, dass wir uns gegenseitig ertragen oder vertragen. Dass wir uns ertragen, heisst das. Und das Zweite ist, dass wir nicht nachtragend sind und uns vergehen. In dieser Art, im Zusammenleben, kommt Güte und Barmherzigkeit und Demut und Geduld Gottes unter uns zum Ausdruck. Schauen wir mal zuerst der kurze Aufforderung, ertragt einander. Also wenn der Paulus das muss sagen, und da können wir immer davon ausgehen, wenn so etwas in der Schrift gesagt wird, dann haben wir es nötig. Dann hat das gemeint gebraucht. Dann haben sie die Ermutigung gebraucht, darauf zu achten, einander zu ertragen. Wir sollen uns also ständig ertragen, oder anders gesagt, Wir müssen lernen, ich sage es jetzt mal ganz platt, wir müssen lernen, uns auszuhalten. Gegenseitig. Das klingt jetzt gar nicht so erhaben. Wir müssen uns lernen, gegenseitig auszuhalten. Gottes Volk ist eine ganz durchmischte Gesellschaft. Menschen aus verschiedenen Kulturen, und das war eine grosse Herausforderung in der ersten Gemeinde. Es war eine multikulturelle Gesellschaft, wie wir eigentlich heute auch immer mehr dazu in diese Richtung uns entwickeln. Es war eine multikulturelle Gesellschaft. Da hat es verschiedene Status gehabt, auch wirtschaftlich gesehen in der Gemeinde. Da hat es Reichere gehabt, da hat es Ärmere gehabt. Da hat es verschiedene Kulturen gehabt, verschiedene Kulturen, wo die Einzelnen aufgewachsen sind. Verschiedene familiäre und religiöse Hintergründe, die das mitgebracht hat. Und dann noch zu allen Männern, unabhängig von dem, hat noch sein eigenes Temperament mitgebracht. Und diese Gruppe von Menschen ist nur durch den Glauben an Christus zusammengeschweißt worden und verbunden. Da hat natürlich ein relativ hohes Potenzial drin, auch an Konfliktstoff. Und der Paulus fordert jetzt die Gemeinde auf, ertragt einander. Schnell verfallen wir nämlich der Ansicht, dass Missverhalten und dass meine Einschätzungen die richtigen sind. Ich möchte mal unsere Denkweise ein bisschen durchleuchten und hinterfragen. Und dazu werden jetzt schnell Zettel verteilt. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein gutes Zettel, um meine Bibel hineinzulegen und ab und zu mal wieder anzuschauen, um sich selber ein bisschen reflektieren. Und vielleicht erkennt sich der eine ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Wer sich nicht betroffen fühlt, der soll sich nicht betroffen fühlen. Und wer betroffen ist, der soll die Betroffenheit aushalten und auch in sich gehen und das vor dem Herrn bewegen. Wenn der andere so handelt, ist er eklig. Wenn ich es tue, sind es meine Nerven. Wenn der andere bei seiner Meinung beharrt, ist er eigensinnig. Wenn ich es tue, ist es Standhaftigkeit. Wenn der andere meine Freunde nicht mag, hat er Vorurteile. Wenn ich seine nicht leiden mag, beweise ich meine Menschenkenntnisse. Wenn der andere versucht, mir entgegenzukommen, will er sich einschmeicheln. Wenn ich es tue, bin ich taktvoll. Wenn der andere Zeit braucht, etwas zu tun, ist er tödlich langsam. Wenn ich noch länger dazu brauche, bin ich bedachtsam. Wenn der andere sich an Kleinigkeiten klammert, ist er verschroben. Wenn ich es tue, bin ich gewissenhaft. Wir könnten da noch weiterfahren. Aber ich glaube, es hat auch etwas. Weil ich immer von mir aus schaue. Immer von meiner Situation. Und wenn ich in eine Situation hineinkomme, ich auf das Mal ein Verständnis gewinne, das ich vielleicht vorher gar nicht hatte. So ist es auch manchmal mit unseren Kindern. Die Kinder haben, die wissen das vielleicht. Wenn man noch kein Kind hat, dann hat man vielleicht noch ganz viele Ideale von Erziehung und wie das alles muss gehen. Und was richtig ist, und ich sage immer, die Erzieher sind immer die Besten, die kein Kind haben. Und die Erzieher, die ein Kind haben, sind auch meistens immer die Besten, weil die einfach ein Kind haben. Und bei dem ist es dann gelungen. Und dann wissen sie, wie das für alle anderen geht. Aber das Leben ist viel komplexer. Und ich merke auch, dass man sich, auch wenn man älter wird, anfängt zu verändern. Auf einmal merkt man, aha, jetzt passiert das, das funktioniert ja so. Und dann merkt man, es ist gar nicht so einfach und das andere ist ja ganz anders geartet als das. Und wie werde ich jetzt dem gerecht? Und auf einmal wird man auch irgendwo auf eine gesunde Art toleranter miteinander, im Umgang miteinander. Und das ist das, was eigentlich Der Paulus will sagen, mit dem Ertragen. Er sagt nicht, wir sollen sünden. Unter den Tisch wischen. Er sagt, wir sollen einander ertragen. Wir stehen nämlich in der Gefahr, sehr egozentrisch zu denken. Wir gehen gerne von unseren Möglichkeiten, von unseren Fähigkeiten und wir gehen von unserem Charakter aus. Wenn ich jetzt ein Typ bin, der alles perfekt kann machen und alles planen bis ins Detail, dann fällt es mir vielleicht schwer zu begreifen, dass ein anderer völlig nach einem anderen Konzept lebt. Dass er vielleicht sogar ein Chaot ist. Und ich vergesse, dass auch der Chaot ein Gott wohlgefälliges Leben kann führen. Weil chaotisch sein heisst nicht gleichzeitig, dass ich mich ständig versündige. Man kann auch chaotisch gut leben. Und richtig. Ich kann nicht mein Temperament und meine Veranlagung einfach auf den anderen projizieren. Und mich als Maßstab setzen. Und meinen, der andere müsse praktisch mir gleich werden. Ertragen heisst, die Andersartigkeit und die Originalität von einem Menschen zu respektieren. Genauso wie Gott auch unsere Originalität als menschliche Geschöpfe respektiert. Gottes Idee war es nie, einen Einheitsbrei zu machen von normierten Menschen. Sondern Gott will, dass wir uns als Menschen entwickeln, in dieser Originalität, die er uns gemacht hat, in dieser Vielfalt. Und das heisst auch, dass wir jedem einen Freiraum zugestehen, dass er wachsen darf und sich entwickeln. Das ist wie bei Pflanzen. Wenn Sie eine Pflanze irgendwo reinstellen, die soll die Sonne haben, und Sie tun sie in irgendeine Ecke, wo sie überhaupt nie Sonne überkommt, die geht ein. Und wenn wir uns gegenseitig einsperren, indem wir einen 0815 Mensch produzieren wollen, dann gehen so und so viel einfach ein und sie können sich nicht einmal entfalten, auch nicht in Beziehung zu Jesus Christus. Ihr Leben kann sich nicht verwirklichen, wie es Gott für ihn gedacht hat. Das heisst, wir müssen einander Freiraum geben. Und Freiraum heisst Freiraum zum Wachsen. Ich will das nochmal am Beispiel von einem Kind aufzeigen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist es nicht in der Lage, aufs WC zu gehen. Das wissen wir ja alle. Man tut es wickeln und Windeln anlegen. Und es kommt keiner Mutter nur anflugsmässig in den Sinn, das Kind auszuschimpfen, weil sie die Windeln macht. Sondern sie wird eine riesige Freude haben, wenn das Kind das erste Mal aufs WC geht. Es wird erst dann problematisch, wenn das Kind 20 ist und immer noch nicht aufs WC kann und muss immer noch wickeln. Dann haben wir das Problem. Das heisst, Wachstum im Glauben hat nicht immer zwingend damit zu tun, dass alles, was ich mache, im Wachstum immer unter Kategorie Sünde geht, sondern viel geht auch unter Kategorie von Entwickeln und Wachsen. Von eben nicht vollkommen sein in allem, aber wegen dem noch lange nicht ständig sündigen. Weil ein Kind sündigt nicht und tut nichts Schlechtes, wenn sie die Windeln macht. Das kann gar nicht anders. Und so ist wichtig, dass wir da sorgsam sind. Und der zweite Teil greift der Paulus auf, indem dass er sagt, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, wie der Herr euch vergeben hat. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir uns auch untereinander schuldig werden. Oder auch andere Sünden, die wir vielleicht auch außerhalb von der Gemeinde machen, aber wo sündig und Beziehung zu Gott belastet und Beziehung untereinander belastet und Beziehung in der Gemeinde belastet. Das gibt es immer wieder. Eben weil wir nicht vollkommen sind. Und jetzt sagt der Paulus, wenn es das gibt, so sind nicht nachtragend. Miteinander. Vergehnt einander. Gehen wieder vorwärts. Wisst ihr, was das Gegenteil ist von Vergebung? Was ist das Gegenteil von Vergebung? Wie? Nachtragen. Ja. Verbitterung. So eine Variante. Hass. Ja, wir sind auf der richtigen Spur. Oder ich nehme ein Wort dafür, Rache. Und Rache Hass und Verbitterung hat ganz verschiedene Auswirkungen. Kann die Auswirkung haben, dass wir, wenn wir zuschauen und einander begegnen, alle denken, ja, die sind jetzt freundlich miteinander. Aber wir können so eine kalte Freundlichkeit zueinander haben, dass das eigentlich im Hintergrund nicht Freundlichkeit und Liebe ist, sondern Rache. Kann ein Mensch ganz freundlich abservieren. Und alle denken, was war jetzt das für ein Liebe mit dem? Und der, was es betrifft, der merkt genau, ich bin einfach freundlich abserviert worden. Rache ist ein Instrument, das in unseren Beziehungen sehr viel kaputt macht. Rache kann sehr subtil sein. Rache kann auch ganz offenkundig sein. Und in unseren christlichen Kreisen lässt man die Rache nicht offenkundig laufen, weil das gehört sich ja nicht. Aber es gibt dann subtilere Formen. Gott möchte aber, dass wir uns vergeben. Und Vergebung heisst, und das möchte ich heute uns mal sagen, das ist nämlich gar nicht so etwas Einfaches. Das ist ein Versuch, mal ein bisschen das Wort Vergebung zu definieren. Vergebung heisst also nicht, das, was mir auch immer gern gehört, heisst nicht einfach vergessen. Ich kann nicht einfach immer alles vergessen. Das ist auch eine Illusion. Vergebung heisst, Vergebung nimmt den Schmerz der seelischen Verletzung an und gibt das Recht auf Vergeltung, Bitterkeit und Groll auf. Also Vergebung, und ich meine jetzt wirklich von Sünden, ich rede jetzt von Sünden, und ich rede nicht von Sachen, die wir aneinander Anstoss nehmen, eben weil wir vielleicht irgendwo etwas gerade schief gelaufen ist, wo man auch erklären kann und sagen, du, nein, so habe ich das ja gar nicht gemeint und es tut mir leid. So einfach das normale Zwischenmensch, sondern ich meine es wirklich dort, wo man auch Sünden uns passiert und Sünden geschehen, wo wirklich tiefe Verletzungen in einem hervorruft. Und dann heisst Vergebung, dass ich den Schmerz von dieser seelischen Verletzung annehme und dass ich mich entschliesse, das Recht mich zu rächen, das Recht auf Vergeltung und Bitterkeit und Groll, dass ich das aufgib. Dass ich das nicht ausführe. Ich entschließe mich, das nicht zu machen. Und als Beispiel für solches Verhalten führt der Paulus niemand geringerer an als der Herr selber. Er sei nämlich so, wie der Herr euch vergeben hat. So sollen wir uns untereinander vergeben. Gott selber steht als Beispiel für eine Vergebung untereinander vor uns. Wie schlimm wäre das für uns, wenn Gott uns unsere Sünden nachtragen würde? Immerhin ein Herr. Und jedes Mal, wenn ich etwas machen will, wenn ich eine Predigt vorbereite, Gott hinherkommt und sagt, Jürg, weisst du noch, dort, du willst eine Predigt vorbereiten, komm, vergiss es. Vergiss es. Du musst gar nicht anfangen. Schau mal, was du für einen Hintergrund hast. Wenn Gott das würde machen mit uns, es gibt die, wir werden immer frustriert. Gott hat uns vergeben, dem, dass er den Zorn, der uns müsste treffen, auf seinen Sohn geworfen hat. Und er verzichtet darauf, den gerechten Zorn uns gegenüber, den auszuleben, und er verzichtet darauf, Vergebung an uns zu üben. Er hat sie an seinem Sohn geübt. Er verzichtet auf die gerechtfertigte Rache. Und was noch dazu kommt, und das finde ich eigentlich etwas vom Faszinierendsten, er schenkt mir das Vertrauen. Und er braucht mich sogar. Trotz mir. Seine Vergebung heisst nicht, ja, ich vergib jetzt am Jürg, aber für weiter ist er für mich eine Person, die einfach noch existiert, aber mit mir nichts mehr zu tun hat. Ich kann zwar vergeben, aber nichts mehr mit mir. Und ich befürchte, dass diese Form von Vergebung auch bei uns nicht unüblich ist. Wo wir schnell sagen, ja, ich kann es vergeben, aber Von nun an sind wir getrennte Leute. Wenn Gott so vergehen würde, wären wir getrennt vor Gott. Mit keinem Stich. Und wenn jemand sich so verhalten könnte und so Vergebung ausleben, dann wäre es Gott, der mit Recht könnte sagen, okay, ich kann ihm jetzt vergeben, aber ich will mit ihm nichts mehr zu tun. Aber das Gegenteil passiert. Gott nimmt uns trotzdem in Auftrag. Denken wir an Petrus. Petrus, wo der Herr dreimal verleugnet hat. Begegnet Jesus wieder. Und er fragt ihn, hast du mich lieb? Und der Petrus ist erschüttert. Dreimal fragt er ihn. Schluss sagt er nur noch, Herr, du weißt es doch. Ich habe dir überhaupt vom menschlichen Standpunkt her, ich kann dir nicht einen Beweis bringen, dass ich dich liebe, weil ich habe alles verkachelt mit dieser Verleumdung. Aber Herr, du weißt es doch. Und dann sagt ihm Jesus, jawohl, weide du meine Schafe. Das heisst, er setzt sie nie in Dienst. Trotzdem hat er nicht abgeschrieben. Vergebt, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Oft haben wir Mühe, Vergebung anzunehmen. Wir haben Mühe, Vergebung anzunehmen von Gott übrigens auch. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass er so vergibt. Und wir haben oft Mühe, voneinander Vergebung anzunehmen, weil wir selber uns oft schwer tun zu vergeben. Und wir können uns oft gar nicht vorstellen, dass ein anderer das einfach wirklich einmal akzeptieren und kann das vergeben und mit der Zeit. Ich muss sagen, das geht mir oft so. Ich vergesse das. Es gibt viele Sachen, die ich einfach vergesse. Und zwar will ich mich nicht dazu zwingen, das zu vergessen. Sondern weil, wenn für mich einmal eine Sache geklärt ist, dann hake ich sie ab. Und durch das, dass sie abgehakt ist und ich mich nicht ständig damit beschäftige, jetzt musst du das aber auch noch vergessen, geht das automatisch mit der Zeit vergessen. Das eine schnell, das andere weniger schnell. Vergehen heisst nicht einfach vergessen, sondern vergehen heisst ganz bewusst, ich vergebe mal. Und darum, wir haben alle Grund, weil so viel, wie uns Gott vergeben hat, da gibt es ja nur Gleichnis von Jesus erzählt, so viel, wie uns Gott vergeben hat, so viel können wir gar nicht aneinander vergeben. Befähigt zu echtem Leben. Wir sind befähigt zu echtem Leben, weil Gott uns fundamental verändert hat. Das befähigt uns zu echtem Leben. Das befähigt uns dazu, die Eigenschaften Gottes auszuleben. Das Kleid, wo Paulus uns auffordert, dass wir das anlegen, das Kleid passt zu uns. Die Uniform vom Himmel passt zu uns, weil wir Bürger vom Himmel sind. Und die Auswirkungen von dem neuen Kleid ist einerseits, die noch mehr, aber die jetzt, die wir heute jetzt angeschaut haben, dass wir einander tragen, dass wir in einer gesunden Offenheit, in einer gesunden Originalität auch einander leben lassen, dass man auch mal sagen kann, und zwar nicht im Bösen Sinn, das ist typisch Scher oder typisch Sein. Und zwar typisch nicht im Sinn von, das ist schlimm, sondern es ist eben die Person. Das ist eben die Originalität. Ohne einfach immer den anderen so zu machen, wie ich denke, dass er müsste sein. Den anderen ertragen. Und das andere, dass wir den anderen nicht nachtragen, wie wir uns versündigt haben, sondern dort, wo Vergebung passiert, ich muss nochmal ganz klar sagen, dort, wo wirklich die Sache geklärt wird, da braucht es manchmal gar kein grosses Primborium, manchmal muss man einfach zusammensitzen und austauschen, mal verstehen, warum hat der andere so reagiert, warum ich so, und noch eine die Sache bereinigen. Also Vergebung heisst nicht, einer tut jetzt ständig einen anderen betrügen und der, der betrogen wird, muss ihm jedes Mal vergeben. Und noch einer tut er ihn wieder betrügen. Aber der betrügt, der kommt nie zur Einsicht, dass er betrügt. Das ist nicht Vergebung. Vergebung ist, wenn man die Sache klärt. Aber dann sollen wir den anderen nachtragend sein. Und wir sollen die Verletzung wo, und der Schmerz, wo wir durch die Sünde uns erfahren haben, nicht reichen. Wir sind als Gemeinsglieder angesprochen. Der Paulus meint nicht die anderen, sondern Paulus, er meint dich und er meint mich. Und hören wir noch mal, was er sagt in diesen zwei Versen. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde und Geduld. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Ja, Herr, wir wollen dir danken, dass du uns vergeben hast, dass du dich erbarmt hast über uns. Und hättest du das nicht da, wir könnten mit dem, was wir da jetzt in deinem Wort lesen, gar nichts anfangen. Wir müssen uns sofort als unfähig erklären. Aber die meisten Menschen, die jetzt da drin sind, haben deine Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Und die meisten, die da drin sind, leben aus deiner Gnade und Barmherzigkeit. Und es ist auch unser Wunsch, dass wir das Kleid anziehen, das zu uns passt. Damit wir auch als Gemeinde ein Abbild sind von deiner Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Von deiner Geduld und Langmut. Und dass wir ein Abbild sind von dir, wo wir uns gegenseitig ertragen, uns den Raum geben, dass wir wachsen im Glauben und im Vertrauen auf dich, dass wir einander vergeben können und nicht nachtragend sind. Dass wir das können, Herr, das verdanken wir dir. Aber wir brauchen auch da immer wieder deine Hilfe, dass du uns schaffst und uns auch an diesen Punkten zur Reife führst. Ich danke dir. Amen.